Die Freizeitbranche ist ja eigentlich überall irgendwie wieder zu finden. In der Hotellerie, in der Gastronomie. Wir haben Maschinenbau mit unseren tollen Fahrattraktionen. Eine Sache, die wir aber oft außer Acht lassen, die auch super wichtig ist, ist das Thema Marketing. Und was schreit mehr Marketing als drei große Buchstaben, die jedes Jahr die Leute entweder jubeln lässt oder vielleicht auch verzweifeln lässt? Und das ist eine sehr große und krass groß gewachsene Veranstaltung. Wir wollen uns nämlich heute über die OMR unterhalten. Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen. Ich glaube, die Online-Marketing-Rockstars sind das. Da wird genickt von meinen beiden Gästen. Wer diese beiden Gäste heute sind und warum die ausgerechnet sich über die OMR heute mit uns unterhalten, erfahrt ihr gleich. Erstmal herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in der Bereiche oder in den Bereichen, so auf, im richtigen Deutsch würde es heißen, Operations, HR und Guest Experience. Und Guest Experience haben meine beiden Gäste heute auch ganz viel, denn ich habe heute hier mit in der Leitung, das klingt so nach 80er, 90er Fernsehsendung oder Radio irgendwie in der Leitung, Philipp Gamper von den Swarovski-Kristallwelten. Hallo Philipp.
Hi Stefan, hallo.
Und in die komplett verkehrte Himmelsrichtung, nämlich in den Norden, da haben wir die Ulrike Albrecht aus dem Schokoversum. Hallo Ulrike.
Moin, moin.
Moin, moin. Ist Moin, Moin nicht schon, wenn man geschwätzig ist?
Da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast wahrscheinlich drüber machen.
Ihr beide, also Ulrike, wo du schon mal dran bist, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was machst du im Schokoversum?
Genau. Ich leite den Kommunikationsbereich bei uns im Schokoversum seit jetzt gut 10 Jahren und bin seit letztem Jahr außerdem noch verantwortlich für das ganze Thema KI-Transformation bei uns im Unternehmen. Genau.
Da sind wir ja bei euch an der richtigen Stelle, weil ihr wart jetzt schon mehrfach vertreten hier im Podcast mit euren KI- und Digitalisierungsthemen. Deswegen bin ich nachher sehr gespannt, was ihr noch zusätzliches auf dieser ganzen Messe oder Veranstaltung lernen konntet. Und Philipp, wieder zurück im Süden bei dir. Was machst du bei den Swarovski-Kristallwelten?
Ja, ich bin zuständig auch für die Marketingkommunikation der Swarovski-Kristallwelten und für die Erlebnisgestaltung, wenn es rund um Events geht und Aktivierungen und Festivals. Und da ist die digitale Welt natürlich auch ein großer Treiber und ein großer Block, mit dem wir uns beschäftigen.
Ihr beide macht Marketing, ihr beide macht Kommunikation. Da ist die Brücke zu der Veranstaltung ja gar nicht mal so groß. Kurze Frage an euch beiden, war es das erste Mal, dass ihr da gewesen seid oder seid ihr alter Hasen schon bei diesem Event?
Genau, also ich war jetzt, glaube ich, das 5. Mal da, ist ja auch ein Heimspiel für mich in Hamburg. Also ich kann hin mit dem Fahrrad fahren, das ist natürlich sehr angenehm. Bei Philipp ist es ein bisschen anders.
Ja, ich war das erste Mal dort. Genau. Habe schon viel davon gehört und jetzt endlich mal dort gewesen.
Finde es total faszinierend, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt so die einen, die so, ja, auch ein bisschen kritisch dieser Veranstaltung gegenüberstehen, weil es ja auch irgendwie mittlerweile schon fast ein popkulturelles Event ist. Und Ulrike, du sagst es ja gerade auch schon ganz richtig, da sind einfach ultra viele Menschen. Sind das wirklich so viele Menschen, wie man immer hört oder wie immer gesagt wird?
Also, ich glaube, die offizielle Teilnehmendenzahl lag bei 70.000. Und jetzt ist das natürlich auch immer eine sehr gefühlte Wahrnehmung, wie viel. Meine Herangehensweise, die ich mir so im Laufe der Jahre erarbeitet habe, ist eben sehr fokussiert zu arbeiten, weil alles mitnehmen kann man sowieso nicht. Also da gibt es ja hunderte von Masterclasses, dann gibt es alle 20 Minuten auf, ich glaube, mittlerweile 5 oder 6 Bühnen noch einen extra Input zu unterschiedlichen Themen. Dann will man die Leute sehen, die da sind. Also Philipp und ich haben auch uns ganz kurz einmal so, hi, so durch Zufall sind wir uns über den Weg gelaufen, aber man hat eigentlich gar keine Zeit, sich richtig zu verabreden. Also das ist schon herausfordernd, diese 2 Tage. Nächstes Jahr werden es ja sogar 3 Tage, habe ich gelesen. Und ich glaube, man sollte schon sich einigermaßen einen Plan machen, was man von der Veranstaltung will. Ich erinnere mich, so vor 3 Jahren bin ich sehr planlos durch die Gegend gelaufen und das hat mich total gekillt. Also das hat dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil man da eigentlich nur immer so im FOMO war.
Also das ist dann nicht so wie auf der IAPA, wo man dann so mal ganz genüsslich schlendern kann, sondern da muss man sich schon einen konkreten Plan machen, was, wie, wo, wann, mit wem. Okay,
Ja,
dann.
absolut. Du musst ja auch wirklich die Sportschuhe anziehen, weil mein Eindruck war, das ist gar nicht mehr ein Event, das ist ein riesengroßes Festival und Hut ab an den Philipp Westermeier und sein Team, was da zusammengestellt wurde. Es ist wirklich so, das sind über 70 oder fast 70.000 Menschen und man hat das Gefühl, die sind teilweise alle gleich in der gleichen Halle. Und es ist, wie die Uli sagt, ganz, ganz essentiell, dass du wahnsinnig gut vorbereitet bist und dir Themenschwerpunkte raussuchst und dann das machst, weil ansonsten ist das einfach wahnsinnig viel Umfang.
Bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt auf eure Insights, Erlebnisse und vielleicht kann man sich den einen oder anderen Tipp jetzt ja gleich von euch schon mal direkt abholen. Wenn man dann doch jetzt nächstes Jahr sagt, 3 Tage, klar, dann mal ausprobieren.
Auf jeden Fall. Also, wir haben ja schon so ein bisschen eingeordnet, was die Messe ist. Auch da könnte man, glaube ich, sehr, sehr viel noch rausholen, aber das könnt ihr alles nachlesen, liebe Hörenden. Ich fand es total interessant. Es gibt immer am Start oder zum Start der OMR so eine State of the Internet hieß die dieses Jahr Keynote von Philipp Westermeier, also dem OMR-Gründer. Und überraschenderweise und natürlich auch sehr zu unserem ja, zu unserer Freude, würde ich sagen, hat er das Thema Freizeiteinrichtungen mit in seine Keynote eingewoben. Ich zitiere mal aus dieser Keynote: Themenparks sind international gerade die großen Gewinner. In Deutschland steuert Karls Erlebnisdorf auf eine Milliardenbewertung zu und sogar in Kalifornien entsteht demnächst ein neuer Standort. Also, das fand ich toll, weil es auch zeigt, dass unsere Branche keine Nischenbranche ist, sondern auch sozusagen auf so einem großen Festival, wo ja von E-Commerce über Tech-Unternehmen wirklich große, große Brands, alles Mögliche vertreten ist. Und trotzdem haben wir offensichtlich genug Aufmerksamkeit generiert in der Branche, um Erwähnung zu finden und auch bei Philipp Westermeier auf dem Radar zu erscheinen. Philipp, vielleicht kommen wir mal zu deiner OMR-Premiere. Was war denn so dein allererster Gedanke, als du reingekommen bist, oder wolltest du direkt wieder raus?
Nö, 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 das nicht. Also es war ja organisatorisch perfekt gestaltet. Mein erster Eindruck war so ein bisschen, wohin denn jetzt? Und ich hatte mich davor vorbereitet, ich hatte mir auch so eine eigene Agenda gemacht, ich habe mir die ein oder anderen Masterclasses rausgesucht und bin dann aber schnell darauf gekommen, das schaffe ich gar nicht, weil das Gelände ist relativ groß und ich glaube, ich bin zwischen diesen zwei Hallen oder diesen Locations gefühlt 130 Mal pro Tag hin und her gesprintet. Wie du sagst, man hat viele Menschen getroffen, was mich wundert bei so vielen, dass doch noch Kontakte entstanden sind. Aber es ist ja neben diesen ganzen Speakers war ja auch noch die Aussteller. Und mir war es, und das ist wie du gesagt hast, Stefan, bei der IAPA oder auch bei der VDFU Connex ist es noch etwas familiärer und intimer, da war es einfach wahnsinnig groß. Und ich glaube, gerade das Unternehmen macht es vielleicht auch Sinn, da mit mehr Staff dort zu sein, mit mehreren Kolleginnen und dann wirklich Themen abzugrenzen und danach einfach auch so ein Deep Dive zu machen. Es hat mir gut gefallen, aber es war schon auch ein gewisser Overload, den ich da auch erlebt habe.
Ja, kann ich gut verstehen. Was waren denn so deine Themen, mit denen du reingegangen bist? Was wolltest du mitnehmen?
Also für mich war ganz essentiell das Thema AI Search, weil wir da oder ich sehe da einfach und ich merke da einfach, wie sich so ein Wandel entwickelt. Wir wissen, wie wichtig SEO ist. Wir verstehen, dass Geo jetzt der Next Step ist, beziehungsweise schon ein bestehender Step. Und für mich war ganz wichtig zu verstehen, was sind denn so Do's and Don'ts? Wie wird denn das gesehen? Also ich habe mit ganz vielen Anbietern gesprochen, ich habe aber auch mit Speakern gesprochen und ich habe versucht, mir so ein Big Picture zu machen, inklusive dem, was ich als Erfahrungen habe aus diesen ganzen LLMs. Und das war schon spannend und damit war ich eigentlich relativ viel beschäftigt. Ich bin dann noch einmal zu einem Roland Emmerich gegangen oder ich habe mal ganz kurz bei der Heidi Klum und so. Das war auch noch ganz cool, oder? Weil du da einfach auch ganz tolle Persönlichkeiten siehst und hörst, wenn Roland Emmerich über seinen Erfolgsstory erzählt. Aber de facto war es sehr, sehr viel Content. Das war jetzt kein Overload in Form von ich habe zu viele Informationen, sondern ich habe es für mich persönlich zu schade gefunden, dass ich so viele Dinge missen musste.
Ja, das ist so ein bisschen der FOMO-Effekt, den ich auch sehr, sehr gespürt habe. Und also, dass KI sozusagen das eines der großen Themen werden würde, auch auf der OMR, das war uns wahrscheinlich total klar. Ich dachte, wir nutzen vielleicht mal ein bisschen die Gelegenheit, weil das diese Fragen, die du dir stellst und die ich mir auch stelle, die stellen sich wahrscheinlich auch viele andere in den Freizeitunternehmen auch. nach dem Motto, wie werden wir denn eigentlich noch gefunden? Ne? Also wenn man sozusagen die Google-Suche gar nicht mehr als Google-Suche hat, sondern da auch sofort so ein AI-Overview kommt und ich eben gar nicht mehr runterscrolle, sondern meine Antwort vermeintlich schon parat habe, dann macht das natürlich mit dem ganzen SEO-Bereich was, aber das ist ja schon noch mal eine andere Herangehensweise und auch eine andere Funktionalität, was das Thema AI Search oder Geo oder wie auch immer man sagen möchte. Das heißt, ihr habt das schon aktiv auf dem Radar im Unternehmen. Was waren denn so die Neuigkeiten? Was war sozusagen das, wo du dachtest, ah, okay, da müssen wir dringend ran?
Also für mich war spannend, wir haben das auf dem Radar, ja, wir beschäftigen uns damit und für mich war einfach spannend zu verstehen, wie die Technologie agiert. Also wir sprechen ja ganz oft von LLMs wie Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT, wie sie alle heißen. Und interessant ist ja, dass viele Menschen ja auch mehr dazu tendieren und auch Google selber Ergebnisse an erster Stelle von Gemini präsentiert, dahingehend, dass die AI ja auch lernt, was meine Bedürfnisse sind und wer ich bin anhand meines Chatverlaufes. Und in Tirol, wo wir mit den Swarovski-Gestaltwelten situiert sind, ist es ja so, dass es auch ganz viel andere Erlebnisse gibt, vor allem mit der Natur, sei es im Sommer wandern, im Winter ist es Skifahren, es gibt museale Betriebe und. Und da stellt sich für uns schon die Frage, ja, wie können wir denn auch präsent sein aufgrund von unterschiedlichen Prompts oder unterschiedlichen Bedürfnissen? Und mein Learning war auch damit, mit Adobe zu sprechen, mit anderen Anbietern, um zu verstehen, wie aggregiert denn die LLM oder wie aggregieren denn die LLMs diesen Content? Weil im Endeffekt suchen die ja auch im Netz und deswegen glaube ich und denke ich, dass SEO nach wie vor wahnsinnig wichtig ist. Und dann tragen die ja Contents je nach Prompt, ohne jetzt zu technisch zu werden, zusammen. Und diese Contentquellen sind ja damit quasi die Sources für diese Ergebnisse. Und ein ganz so gutes oder leichtes Beispiel ist es, wir in den Gestylwelten sind ganz oft bekannt als Schlechtwetterdestination, was eigentlich total schade ist, weil du kannst genauso bei Schönwetter zu uns kommen mit dem Außenerlebnis und tralala und hin und her. Und wenn ich heute suche, was kann ich in Tirol machen, dann tauchen wir relativ weit unten auf in der Ergebnisliste. Nämlich gerade beispielsweise ChatGPT, und wenn ich sage, es ist schlecht Wetter, was kann ich in Tirol machen, dann sind wir relativ weit oben. Und ich glaube, für mich war das ganz essentiell zu verstehen, okay, was ist der Unterschied auch zwischen dem, wie wird man gefunden und wie wird man dann auch tatsächlich gewählt? Und was kann man denn auch dagegen oder dahingehend, nicht dagegen, dahingehend tun? Wie war denn das bei dir, Uli, eigentlich?
Ja, wir sind auch mit so einem, ich würde mal sagen, gefährlichen Halbwissen zu dem Thema reingestartet. Also, weil, ne, das ist ja auch gerade, finde ich, die Schwierigkeit. Du hast auch gesagt, du hast mit unterschiedlichen Anbietern gesprochen. Die wollen dir natürlich alle auch eine tolle Lösung dazu verkaufen.
Genau.
Und dass das ein bisschen nicht auszublenden, aber schon noch mal zu schauen, okay, was kann denn jedes Unternehmen selber machen, weil wir kennen das Thema Budgets zu Genüge. Also jetzt noch jemanden füttern, der am Kuchen verdienen will, vielleicht muss es nicht sein. Und ich habe schon gelernt, dass man so ein bisschen Hausaufgaben auch erstmal machen muss, ne? Also ordentlich geordnete FAQs, auf die LLMs zugreifen können, die indexierbar sind, eben die gut crawlbar sind. Also da sind im Zweifelsfall auch IT-DienstleisterInnen natürlich irgendwie nochmal ein bisschen tiefer drin. Eben auch, welche externen Plattformen sind denn eigentlich beliebte Quellen? Und da fand ich schon interessant, wie bestimmte Plattformen, die ich gar nicht so fokussiert hatte in meinem Daily Marketing, plötzlich wieder hochkommen. Also der Wikipedia-Eintrag, von dem wir früher immer dachten, ja, der ist so ein
Vom Malte
Pflicht-Ding,
war das,
aber
gell?
genau so. Aber da kümmert sich auch nur so sehr random jemand drum, dass das plötzlich irgendwie eine relevante Quelle ist. Oder auch Reddit, wo man sich denkt, okay, ist das ein Ort, wo Marken stattfinden? Und offensichtlich ist es ein Ort, wo eine Marke stattfinden kann, wenn man es eben, wenn man es schlau macht. Und ja, alles zum Thema Branchenblogs. Also ich habe schon gelernt, dass es schlau ist, in den sehr verbreiteten SEO-Kategorien auch da zu denken und eben dem dem User eine Lösung für ein Problem anzubieten. Ne? Also wenn du sagst, ich bin in Tirol und ich möchte was machen beim Schlechtwetter, das ist super, dass man da rankt, aber mag ja auch noch andere Anlässe geben, zu euch zu kommen. Das fand ich auf jeden Fall spannend und ich war in der Masterclass von Microsoft und die haben eben auch über dieses Thema Being found erstmal gesprochen und dann aber auch being chosen, weil dann hast du im Zweifelsfall, je nachdem, wie du auch gepromptet hast, 5 oder 10 Destinationen zur Auswahl und je nachdem, ne, welche Reihenfolge, welcher Text da sinnvoll ist, dass das dann auch sozusagen zu einem Kauf konvertiert, das ist ja dann nochmal eine Stufe höher. Aber ich würde eben jeder Marke zum aktuellen Zeitpunkt eben auch empfehlen, prüft auch erstmal euren Status quo, ne? Also wir haben uns auch hingesetzt und haben erstmal händisch, dafür gibt es ja auch mittlerweile Tools, aber wir wollten auch die Experience einmal selber haben, zu gucken, okay, wo ranken wir denn und mit welchen Keywords ranken wir, in welchem Modell, weil die natürlich auch auf ganz unterschiedliche Sachen zugreifen.
Das ist ja irgendwie auch so diese Kernaussage von SEO, oder? Dass du, keiner kennt den Algorithmus von Google. Wir wissen, so und so viele hunderte oder Ranking-Faktoren gibt's und wir wissen, so das und das gibt's zu machen. Und für mich war der Eindruck, dass bei diesem AI-Search-Thema es diese Do's and Don't gibt. Da gibt's ja ein paar Tricks, wie du richtig sagst, mit dem auch gelöschten Wikipedia-Artikel, der dann noch 6 Monate später noch gerankt hat. Interessant war für mich die Erkenntnis, dass ich eben mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und Anbietern gesprochen habe und eigentlich keiner so wirklich die hundertprozentige Lösung hatte, sondern die Lösung war meistens, dass es Tools gibt. Mit diesen Tools kannst du natürlich KI-geschützt unterschiedliche Prompts darstellen. Das erinnert mich klassisch an HRF oder SEMrush, an so Keyword Generator, oder? Und anhand dieser Prompts werden dann auch die Ergebnisse ausgewertet, die dann jetzt bleibe ich bei einer LLM, bei Perplexity, dann dargestellt werden. Und dann siehst du die Sources und dann kannst du dir überlegen, okay, was ist jetzt der Quick Win? Wie kann ich jetzt das fixen, indem ich den Content auf diesen Sources, also auf diesen anderen Seiten, dann quasi korrigiere oder nennen wir es optimieren. Aber das ist ja auch, klingt ja simpel, oder? Aber das ist ja auch ein Riesenaufwand, der dann dahinter steckt. Also die Logik ist verständlich, aber ich glaube, in der Realität scheitert es einfach ganz klar an einerseits vielleicht der fehlenden Expertise. Und ich sehe, und vielleicht ist das noch zu laienhaft betrachtet, weil ich habe auch von Tools gehört, die können das automatisiert machen, und habe da auch noch nachfolgende Gespräche, aber ich sehe da einfach einen enormen Aufwand dahinter. Und ich glaube, dass ganz oft passiert das in Marketing-Departments, und da würde mich interessieren, wie das auch bei dir ist, dass einfach mit dem Tagesgeschäft man derartig beschäftigt ist, dann kommen neue Projekte, dann kommen auf einmal taktische Kampagnen neben dem klassischen Aktivierungskalender, den man eh schon über das ganze Jahr fährt, dann kommen nur schnelle Spontanaktivierungen, weil der König von was der Kuckuck was kommt zu Besuch und das bauen wir contentmäßig ganz toll auf und dann fehlt oft, finde ich, die Zeit genau für sowas.
Absolut. Und ich fand das ehrlicherweise beim Thema SEO auch schon so, ne? Also das sozusagen in eine gute Struktur zu bringen, intern, wie gesagt, wenn man das Budget hat, super, aber intern das sozusagen auch in der notwendigen Regelmäßigkeit abzubilden, weil auch beim Thema Geo ist es ja so, ne? Je häufiger ich einen Inhalt aktualisiere, umso besser. Also das ist schon eine Herausforderung und wir sind da gerade eher in so einem Stufenmodell unterwegs, dass wir sagen, okay, was können wir jetzt initial tun? Dafür müssen denn jetzt einmal Kapazitäten geschaffen werden, wie beispielsweise das Thema FAQs oder auch eben die Recherche der Quellen, wo müssen wir eventuell, wo sind wir noch nicht präsent in, keine Ahnung, Reiseblog, etc., der komischerweise immer ausgegeben wird. Wie kommen wir da rein? Und das Zweite ist dann natürlich so ein regelmäßiges Monitoring, um zu schauen, okay, was hat sich getan? Was müssen wir nachsteuern? Und ich glaube, dieser initiale Aufwand, das können wir gut intern rechtfertigen und auch abbilden. Ich glaube, schwierig wird es wirklich immer dann auch bei der Schnelllebigkeit des, also nicht nur des KI-Themas, aber das ja auch, up to date zu bleiben. Und ich merke halt auch so, Für die Budgets, also wir sind jetzt gerade auch dabei zu gucken, ja, wie viel Geld stecken wir denn eigentlich noch in SEA, wenn eigentlich das AI-Overview alles überlagert und ich sozusagen gar nicht mehr in die Paid-Version oder in die Paid-Rankings komme als User. Macht es was mit unserem Marketingbudget im Online-Bereich? Und das sind ja Sachen, die haben wir im Idealfall ja vor, keine Ahnung, 8 Monaten irgendwie festgelegt fürs Jahr. Und plötzlich kommen da eben so technische Entwicklungen rein, die es einfach schwer machen, dieses Stick to the Plan zu halten, sondern irgendwie kommt man dann doch immer wieder ins Fragen und überlegen, sag, machen wir jetzt dies, machen wir das. Also da ist deutlich mehr Gespräch einfach auch da und deutlich mehr Reaktion teilweise eben auch auf diese technischen Entwicklungen.
Uli, du warst doch auch in dem Vortrag von Philipp Klöckner, oder?
Genau.
Und da geht es ja auch ganz stark um Budgets und um vielleicht auch einen Wandel von Ressourcen. Was waren denn da so die Erkenntnisse?
Also Philipp Klöckner ist ja, also wenn man den mal die Gelegenheit hat, live zu sehen, und ich glaube auch, wir können das vielleicht in den Shownotes verlinken, weil ich meine, dass seine Keynote auch auf YouTube zur Verfügung steht. Also das wäre mein heißer Tipp, sich das nochmal anzuschauen, wenn man Zeit hat. Aber er hat unterschiedliche Sachen betrachtet, auch auf einer sehr globalen Ebene natürlich. Und ein Thema war natürlich, dass Unternehmen immer mehr Geld für KI ausgeben. Also er hat gesagt, jedes Jahr 20% mehr. Die KI-Produktion selbst aber eben günstiger wird. Also es ist auch ein interessantes Spannungsfeld, in dem sich das eben alles bewegt. Und hat eben auch gesagt, dass es beispielsweise im Internet eben erstmals mehr KI-Texte als menschlichen Content gibt. Das fand ich ganz schön erschreckend, aber ich glaube das voll, weil natürlich die Skalierbarkeit wahnsinnig hoch ist. Und das macht natürlich auch was für den Content, den wir als Erlebnismarken eben zur Verfügung stellen. Natürlich plötzlich auch die Konkurrenz eine ganz andere ist. Und da fand ich total interessant, dass er eben auf das Thema Authentizität nochmal sehr angespielt hat. Also im Sinne von, dass ja eigentlich der KI-Content gar nicht mehr der ist, der gemarkert wird und sichtbar gemacht wird, sondern dass es eben künftig so sein wird, dass echter Content ausgezeichnet und verifiziert ist. Also Spotify macht das ja in Teilen zum Beispiel schon, dass eben der echte Künstler sozusagen eine Markierung bekommt. Und ich finde, das ist schon interessant für die Frage, wie gehen wir mit Content-Erstellung eigentlich um auf unseren, also es ist ja nicht nur auf der Webseite, aber auch im Social-Media-Bereich. Ist das was ihr schon aktiv macht, also KI-Content ausspielen? Und wie sind da so die Erfahrungen vielleicht auch?
Ja, ich flashe ja diese Idee dahingehend, weil ich glaube es sehr wohl, dass es jemanden gibt, der Urheber eines Contents ist. Also es gibt jemanden, der Geschichten erzählt. Und wenn wir heute zu den Kristallwelten Geschichten schreiben, dann erfinden wir diese, beziehungsweise wissen die aufgrund von der Expertise. Und diese Stories werden natürlich gepolished, getuned mit KI. Ich sehe den großen Vorteil der KI dahingehend, dass die KI viel stärker als Enabler agieren kann. Und zwar geht es bei mir darum, dass ich sage, ich kann viel mehr Modulation anbieten. Und das macht für mich den großen Unterschied. Das heißt, ich habe ein Fundament an einem Content, aber mit KI kann ich den Content adaptieren und damit auch das Narrativ adaptieren und damit auch vielleicht das sprachliche Thema adaptieren. Das heißt, ich habe heute einen Content, kann den automatisiert in zig Sprachen übersetzen lassen. Und jetzt denken wir bei unseren Besuchern stark gehen wir von Bedürfnisgruppen aus. Und dann geht es eben darum, dass vielleicht eine Familie ein anderes Bedürfnis in der Konsumation des Contents hat als vielleicht ein Paar oder als Single oder vielleicht Pensionisten, whatever, weil jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf Tiefgang, also sprich auch, wie tief möchte ich mich damit beschäftigen, auch im Faktor Zeit, wie lange habe ich denn Zeit? Und da sehe ich KI als starken Enabler, weil mein authentischer Content wird dann entsprechend modelliert für die entsprechenden Bedürfnisse. Und die Familie hat vielleicht ein viel spielerischen Ansatz. Vielleicht wird aus dem Content eine Art Schnitzeljagd. Der Content bleibt der gleiche, aber die Sprache wird vielleicht vereinfacht, wenn ich kleinere Kinder habe. Und wenn ich heute jemanden habe, der ein totaler Brandlover ist, dann wird der Schwerpunkt auch verlagert auf Marke. Und wenn jemand ein totaler Artlover ist, das passiert jetzt von uns, von den Gestalterinnen, dann liegt der Schwerpunkt mehr auf der Kunst und auf den Künstler. Und ich glaube, das ist das Tolle, dass wir heute nur mehr eine Quelle erstellen müssen und über die KI mit entsprechenden Prompt dann modifizieren können. Ich glaube auch, ganz wichtig, dass die KI ist ein Sparring-Partner und kein Ersatz. Und wenn du heute gut mit diesen Tools umgehen kannst, ich würde nie blind jetzt am Ergebnis von ChatGPT oder Copilot vertrauen. Also es braucht immer die Korrektur. Aber der Impuls, die Initiative ist unglaublich. Und es ist egal, mit wem ich spreche. Und ich habe mit dem, weil du es gerade zuerst erwähnt hast, mit dem Robert Dahl auf der VDFU unlängst mal gesprochen. Und der hat mir dann erzählt, wie unglaublich effizient sie schon arbeiten mit KI und wie schnell dann Dinge gehen. Und denke gerade mal an Renderings oder denke an Bilder für Präsentationen. Das ist ja ein Fingersnipp. Und das Coole ist, ich mache das im Auto nebenbei. Das heißt, ich mache ein Voice Command, lasse das erstellen, mache drei Feintunings und habe dann vielleicht für ein Food for Thoughts Bild schon was ganz Cooles in der Hand. Die Kehrseite, wie du richtigerweise sagst, ist, es wird extrem schwierig zu unterscheiden, was ist real und was ist nicht real, oder?
Ja,
Und
absolut. Also ich gebe dir total recht, dieses One-Size-Fits-All-Thema, ne? Was wir ja, das ist ja nichts Neues im Marketing. Wir haben schon immer über Individualisierung, Personalisierung und so weiter gesprochen, aber das traf natürlich auf eine Arbeitsrealität, die das gar nicht abbilden konnte. So, und jetzt sind wir das erste Mal in der Lage, das zu tun. Und ich muss auch sagen, das ist eigentlich der große Change in meinem Arbeitsfeld, aber auch fürs ganze Unternehmen, dass ich eben ganz anders an Themen rangehen kann. Also ich habe auch meine, ob das jetzt ein Custom GPT ist oder ob das bei ChatGPT oder ob das in Langdocken ein Skill und ein Agent macht bei uns, dieses Initiale, ich habe diese Herausforderung, dieses Thema, lass uns erstmal ins Sparring gehen. Und da kommen ganz tolle Sachen, auf die ich auch selber gar nicht gekommen wäre oder auch die wir auch im Team vielleicht auch gar nicht gekommen wären, weil wir natürlich auch so ein bisschen markenblind irgendwann werden aus einer internen Sicht. So, und das finde ich auch einen wahnsinnig tollen Mehrwert. Philipp Klöckner hat das auch in seiner Keynote, das war so ganz am Ende, hat er noch so einen, und wenn ihr eine Sache mitnehmen sollt, aus meiner Keynote rausgehauen und hat eben auch gesagt, er hat sich so eine Art ja, Advisory Board gebaut aus Personen, also da war irgendwie, ich weiß gar nicht, Albert Schweitzer und noch ein paar andere Leute drin, und hat die sozusagen mit bestimmten Sichtweisen, Charakteren und Meinungen ausgestattet und hat die dann eben auf einem Problem rumdenken lassen. So. Und das fand ich, und dafür muss man ja jetzt gar nicht technologisch irgendwie besonders versiert sein, um einfach auch eine gewisse Perspektivenpluralität vielleicht mal zu erzeugen, auch innerhalb des Teams. Das fand ich super. Also das habe ich mir vorgenommen, das auch zu nutzen. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an eine Masterclass, die ich gehört habe, unter anderem auch vom FC St. Pauli, der Markenchef, der eben auch gesagt hat, die haben eine Art Markengremium, da sitzen 30 Leute aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens und die sperren im Prinzip, ich glaube einmal im Monat oder so, neue Themen und Herausforderungen aus Markensicht. So. Und jetzt kann man sagen, das ist natürlich toll, wenn das live funktioniert mit, ne, haptischen Personen, aber die hat ja nicht jedes Unternehmen so oder hat sie vielleicht auch nicht verfügbar so. Und sich da eben auch anders zu behelfen, mit KI, immer unter der Prämisse natürlich, dass da noch ein Human in the Loop ist und man eben überprüft und schaut, was kann ich davon verwenden oder wo challenge ich das natürlich auch nochmal. Das ist, glaube ich, schon eine sehr besondere Art, die uns, unseren Teams auch wirklich sehr, ja, sehr weiterhelfen wird. So. Ja.
Absolut.
Ich könnte noch sehr lange über das Thema KI mit dir sprechen.
Aber erzähl doch mal von dem Vortrag von St. Pauli,
Ja.
weil es ist ja nicht unspannend, oder?
Ja, total. Und das war ehrlicherweise für mich, war natürlich auch, wie gesagt, KI das große Thema. Aber das Zweite, ich wollte auch sehr viel über das Thema Marke mitnehmen. Also weil das natürlich, also wenn nicht auf der OMR, dann wo sonst, da präsentieren sich ja Marken auch in allen möglichen Formen, Farben und Facetten. Und da wollte ich schon noch mal auch einiges an Inspiration mitnehmen, wie machen die das? Und wie ist denn eigentlich Markenarbeit heutzutage? Und das war ganz interessant, weil in der Masterclass war auch Olaf Hartmann. Ich weiß nicht, ob der dir das sagt. Der ist auch so Brand Strategist und Agenturchef und so weiter und so fort. Der hat im Prinzip mit denen zusammen die Keynote gemacht und hat eben so eine Aussage getroffen, die Branche hat zu lange zu tief in die Effizienzflasche geguckt. Das fand ich interessant, weil da ging es eben ganz viel um dieses Thema Performance, ne? Jede Maßnahme hat eine Performance, braucht einen Return on Invest und den KPI. Und darauf wurde ja auch massiv optimiert, also ja auch in den Teams, ne? Und er hat gesagt, dass aber die Markenarbeit da eben in Teilen auch wirklich ganz schön drunter gelitten hat. Also er hatte eine Folie mit. Da wurde im Prinzip die Diskrepanz aufgemacht zwischen, was haben wir in digitale Kanäle investiert und was waren die Markeneffekte. Und da war es eben so, dass er gesagt hat, naja, also bei plus 160% Investitionen kam minus 37% Markeneffekt raus. Also irgendwo war seine
Ui.
These, sind wir ein bisschen falsch abgebogen.
Ja.
Und das fand ich total interessant, dass wir natürlich immer sehr, und das ist ja auch, ne, wenn du an die Geschäftsführung reportest und so weiter und so fort, ja, alles natürlich gut, Zahlen, Daten, Fakten belegbar. Aber so um die Marke sich nochmal dezidiert drehen und sagen, was bedeutet das denn eigentlich? Wo passiert denn auch etwas mit dem Gast, wenn er, und in unserem Fall ist das ja so, dass er vor Ort ist, an einem haptischen Ort mit echten Menschen. Ne? Wir können ja immer Customer Journeys in jede Richtung verlängern, aber es gibt ja nun mal ein de facto Erlebnis vor Ort. Und hat eben auch gesagt, dass es eigentlich 10 Marken-Touchpoints gibt, die er für ganz essentiell sieht. Also die stärksten 10 Touchpoints sozusagen, die sollen eben mehr als 50% des Markenerlebens erzeugen, im positivsten Sinne natürlich. Und da musste ich ehrlicherweise sehr viel drüber nachdenken. Was sind denn eigentlich so die Marken-Touchpoints bei uns, die sozusagen so einen krassen Impact machen, weil manchmal dreht man ja auch an so Stellschrauben, die eigentlich gar nicht so einen riesen Impact haben, aber sehr viel Arbeit machen. Und manchmal sind es so ganz, ganz simple Dinge, die der Gast dann mitnimmt. Ich weiß nicht, gibt es da sowas in eurem Erlebnis, wo du sagst, ah, das ist so ein Markentouchpoint, so ein Moment für den Gast, der sehr prägend ist im Hinblick auf, ich nehme die Marke mit nach Hause, so.
Also ich glaube, da ist es ja bei uns tatsächlich so, wir sind ja ein Brand Home von Swarovski. Und Swarovski kennt man ja als im Jewelry-Bereich, ist ja überall auf der Welt vertreten. Ich bekomme übrigens dauernd laufend, sehr positiv angemerkt, Fotos von vielen Freunden, die eben irgendwo auf der Welt sind und sich vor dem Swarovski-Store fotografieren. Das Spannende bei uns ist das, und ich glaube, dass das unser wichtigster Touchpoint ist, das ist tatsächlich das Erlebnis vor Ort, also wirklich der physische Besuch, weil du die Möglichkeit hast, die Marke zu inhalieren. Und wir wissen, dass wir da noch Optimierungsbedarf haben. Aber wenn du eintauchst in die Marke, und das ist auch so das Grundlegende bei uns, es soll über das Produkt hinausgehen. Also es geht nicht darum, das Produkt in den Fokus zu stellen, also das Element Kristall, sondern tatsächlich das Erlebnis und die Emotion darum zu verpacken. Und dieser Touchpoint ist für uns ganz, ganz, ganz essentiell, weil wir tatsächlich dort es schaffen, Marken zu spüren und zu entdecken und zu erleben. Und du entdeckst zum Beispiel unsere ganzen Kooperationen mit Hollywood, wenn du Kostüm siehst von der Dieter van Dies, du siehst der Jacke vom Elton John, du siehst den Schuh von Cinderella, und das sind so Momente, wo Gäste sagen, wow, gar cool, ich wusste gar nicht das. Also wir versuchen, das machen ja andere auch, also das macht ja die Heineken Experience, das macht Guinness Storehouse, man versucht einfach so wirklich diese multifaceted World darzustellen, und ich glaube, dass das ja ganz ein ganz wichtiger Touchpoint ist. Und ich habe auch einen sagen wir mal, halbwegs wissenschaftlichen Beweis dafür, weil wir unsere Gäste auch um Feedback bitten, einerseits intern, andererseits aber auch extern über TripAdvisor und Google Review. Aber im internen System gibt es eben klassische NPS und OSAT, und dann gibt es aber eine Frage, die lautet: Wie wurden Sie auf die Kristallwelten aufmerksam? Und da ist es teilweise weitgehend so, dass über 50% der Gäste sagen, durch eine Weiterempfehlung. Das heißt, nicht durch Social Media, nicht durch KI, nicht durch Google, nicht durch TVC und was auch immer wir alles spielen in dieser ganzen Klaviatur, sondern tatsächlich ein Großteil wurde durch eine Weiterempfehlung bestätigt. Und das ist so für uns, so glaube ich, der Trigger, dass ich sage, okay, der Touchpoint ist extrem wichtig. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist auf den anderen Touchpoints diese Vielseitigkeit darzustellen, weil wir ja wissen, beim Konsumenten ist die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering geworden, ja, auch in Bezug auf die vielen Botschaften, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Und jetzt muss es mir gelingen, die richtigen Botschaften zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort so kompakt zu vermitteln, dass jemand, der da kurz drauf schaut, sagt: Oh, wow, da will ich hin. Wie ist denn das bei euch?
Also interessanterweise ist es bei uns auch auf Platz 1 die Weiterempfehlung, was ich besonders schön finde, weil da haben wir natürlich auch viel mehr in der Hand, ne? Das ist ja das, was wir aktiv steuern können. Ich bin, ne, bei Social Media bin ich einem Algorithmus auch ausgeliefert und so weiter und so fort. Also ich habe ja auch gar nicht immer volle Kontrolle über alle meine Touchpoints, aber da vor Ort habe ich das natürlich. Und ich glaube, dass es auch wie so oft immer so ein bisschen runtergebrochen ist auf einen menschlichen Kontakt. Bei uns ist es ja so, dass jeder Gast immer durchs Museum geführt wird und eben einen Guide hat. Und ich glaube, diese 90 Minuten Verbindung, die da geschaffen wird, das ist wahnsinnig essentiell. Und da sind die Leute eben auch so positiv aufgeladen. Und dann gehen sie raus und wollen, ne, noch einen Merch-Artikel oder noch eine Schokolade mitnehmen. Und das tragen sie eben nach Hause und so dreht sich sozusagen der Kreis weiter. Und ich finde, das ist immer ein gutes Signal auch für ein Erlebnis, wenn dieses Thema Weiterempfehlung oben rankt, auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, dieses Markenthema an sich im Unternehmen zu verankern, weil das ist ja, ich sage bei uns immer, eine Marke ist nicht Marketing. So, also alle sind für das Thema Marke eben auch verantwortlich. Ne? Das ist nicht nur ich, die da sitze und mir irgendwelche Kampagnen überlege, sondern da geht es ja um ganz viel mehr. Und das ist natürlich auch, wie bei allen anderen Sachen, Kapazitätsthema. Da muss sich ja auch jemand nochmal verantwortlich fühlen, der eben auch den Hut für das Thema auf hat. Also so eine institutionalisierte Markenpflege, die eben auch eine Struktur hat und nicht nur durch Zufälligkeiten passiert, das muss man ja auch in irgendeiner Art und Weise abbilden. Ich weiß nicht, ob das bei euch, ob du das bist oder ob es da nochmal so dezidierte andere Personen gibt, die regelmäßig dieses Markenthema bearbeiten.
Na, wir haben so klassisch konzernmäßig typische Corporate CIs, also die Guidelines, Corporate Design Guidelines, Tone of Voice und so weiter. Und die sind von der Muttermarke abgeleitet, also speziell dann für die Swarovski-Kristallwelten gemacht worden. Und die gilt es natürlich vollumfänglich zu exekutieren. Und wir haben auch das ganze Thema rund um die Brand Colors. Wir haben die klassischen oder die klaren Markenbotschaften rund um Pop Culture. Also es gibt ganz, 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 ganz viel an Futter, mit dem wir arbeiten. Und das hat sich natürlich auch über die Zeit auch bei meinen Kolleginnen die haben das inhaliert, und das ist einfach Teil der DNA. Und da wissen wir schon, wie wir auftreten müssen, wie wir dürfen, was passt zur Marke, was passt nicht zur Marke. Wir machen aber natürlich laufend auch an Schulterblick mit Central und tauschen uns da aus, also mit dem Headquarter, weil da gibt es auch eine klare Stelle dafür. Und so funktioniert das ganz gut. Und das ist, glaube ich, ich glaube schon, dass du eine gewisse Konsistenz auch brauchst in der Markenführung. Und glaube aber auch, dass eine Marke schon eine gewisse Agilität haben darf, um sich dem Kontext anzupassen. Also das heißt, ein klassisches Sujet, was man entwickelt und dann ausrollt, sollte vielleicht, das machen ja ganz viele Unternehmen, das ist dann immer das gleiche Sujet, egal ob das in Brand 1 ist oder in der Süddeutschen oder da und da und da. Und vielleicht darf man auch ein bisschen mehr adaptieren. Und vielleicht erinnerst du dich, es war ja damals, das ist schon lange her, aber bei den Olympischen Spielen, glaube ich 2012, war es ja mal so ein ganz furchtbares Logo gegeben, was ja total durch die Decke gegangen ist, weil sich jeder Grafiker in dieser Welt hat sich beschwert. Da stimmt auch, ich finde, es war nicht ganz so schön, aber das ist subjektiv. Aber der Vorteil an dem Ding war, die haben das Logo so offen gehalten, dass man es mutieren konnte und adaptieren konnte. Und man konnte es dann an den Kontext anpassen. Und ich glaube, das bedeutet zwar wieder viel Aufwand, und da baue ich wieder die Brücke zurück zur KI. Da könnte auch die KI helfen in der Kontextannäherung. Und ich glaube, das sollte auch etwas sein, um wirklich schönes Marketing oder schöne Marketingkommunikation zu betreiben.
Ich glaube auch, das ist ja auch sehr, ne, wie du schon sagst, ihr kommt sozusagen mit einer großen Marke daher, wo wahrscheinlich auch sehr viel mehr re reglementiert ist, als es jetzt bei uns beispielsweise der Fall ist.
Ja.
Und so eine Stabilität, die hilft natürlich im Alltag auch als Orientierung total. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch, dass Unternehmen natürlich ihre Marke immer so weit wie möglich steuern wollen. Und gleichzeitig gibt es natürlich aber die im Zweifelsfall Gegenbewegung, nämlich den Gast, die BesucherInnen, die Community, die natürlich macht, was sie will, so, weil die sind ja sozusagen nicht an Marke, an Markenidentität, wie wir sie wollen, gebunden. Und da sozusagen auch offen zu sein, ich hab dazu noch eine Guide-Tour gehabt und der Martin Drust von St. Pauli hat das auch so ein bisschen gesagt, dass er sich manchmal vorkommt wie so ein Gärtner im wilden Garten. Ne? Also manche Sachen dürfen dann auch mal ein bisschen wuchern und man kann auch mal schauen, wo das so hinführt und irgendwann muss man mal wieder ein bisschen stutzen und so. Das fand ich ein total schönes Bild, weil eine Marke ja auch lebendig bleiben muss. Also die existiert ja nicht dann nur auf dem Papier. Und in der Guide-Tour, in der ich war mit Victoria Renner, die ist Agenturinhaberin und arbeitet auch mit großen Brands viel auf den Social-Media-Kanälen, die hat halt auch gesagt, so, ne, ihr habt natürlich eine Markenvorstellung, aber Communities in allen Facetten, Gen Z vornehmlich, die arbeiten damit, die nehmen die Marke und drehen die und machen damit was Neues. Und da sozusagen auch flexibel zu sein und gegebenenfalls auch Richtung Content-Erstellung mal locker zu lassen und mal machen zu lassen. Das ist aber total schwer, ne? Weil man natürlich als Markenverantwortlicher auch sagt, na ja, aber das ist jetzt nicht unsere Bildsprache oder das ist irgendwie so. Da ertappt man sich, glaube ich, total schnell. Und sie sagt, aber die Effekte sind so wahnsinnig toll, weil das natürlich so sehr authentischer Content ist, der auch nicht vom Unternehmen gesteuert ist. Wenn sie da mit Communities arbeiten und die kriegen eben, oder Content CreatorInnen, die kriegen nicht mehr so ein Briefing wie vor 5 Jahren, wo alles durchdekliniert ist, sondern da gibt es einen Rahmen und in dem agieren die dann.
Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es braucht schon gewisse Spielregeln oder Guardrails, damit es nicht Gefahr läuft. Das ist total verwässert, aber du hast vollkommen recht. Und das sieht man ja auch auf Plattformen wie TikTok, wenn du mit Content Creators zusammenarbeitest. Das Konzept der Elevator Boys ist relativ klar und gleich, oder? Und die Frage ist, wie kann ich dann dieses Konzept zu meiner Marke und zu meinem Erlebnis transferieren und auch übersetzen? Und dann kann da was ganz Cooles anderes darstellen. Das hat ja zum Beispiel das Mercedes-Benz-Museum hat das gemacht mit TikTok, mit 12 Creators, die dann halt ganz eine andere Stimmung, ganz eine andere Wahrnehmung von der Marke und von dem Erlebnis der Marke geschaffen haben. Und das ist, glaube ich, genau das Wichtige, dass man das auch zulässt. Aber glaube ich, und na, aber ist eigentlich falsch, und mit gewissen Spielregeln.
Ja, absolut. Ja, sie hat immer von Brand Lore und Brand Co Codes gesprochen. Also, ne, was ist sozusagen die Markensaga? Also sie sagt, es geht halt nicht um eine Markenwelt, sondern um alles, was eben auch drumherum passiert. Und den Begriff, also dieses Brand Lore, Markensaga, das fand ich irgendwie total spannend, weil das nochmal so einen ganz anderen Kosmos irgendwie aufgemacht hat für mich in meiner
Cool.
Vorstellung.
Ole, im Anbetracht der Zeit, was nimmst du jetzt konkret mit als To-Do von der OMR?
Also, ich bin ja in der glücklichen Position, ein paar To-Dos auch delegieren zu können. Deswegen ist, glaube ich, viel, und das habe ich auch schon getan, viel Inspiration in dem KI-Bereich wirklich. Und nicht nur das Thema Geo, aber wirklich auch nochmal die Möglichkeiten anders zu denken und dieses KI-Sparing anders zu nutzen. Das ist, glaube ich, für uns als ja auch verhältnismäßig kleines Unternehmen im Backoffice auf jeden Fall. Also da sind wir 20 Leute, dass wir da natürlich eine Skalierbarkeit brauchen. Und ich glaube, zum Thema Marke ist es wirklich die permanente Auseinandersetzung, ne, damit und nicht zu denken, ah ja, jetzt habe ich mal wieder an der Marke gearbeitet, jetzt lasse ich mal wieder liegen, sondern eben auch da eine gewisse Durchlässigkeit eben auch zu haben und dass ich das bewegen darf. So. Wie ist es bei dir?
Ich habe gedacht, ich möchte einfach ganz bewusst drauf schauen, wo wir heute KI sinnvoll einsetzen und wo noch nicht. Also auch wirklich zu prüfen, was ist jetzt weniger Hype, mehr Realität, wo zahlt es wirklich ein in unser Doing und wo ist nur Spielerei? Und wir sind da ganz offen, also wir haben da viele Sachen schon probiert, also von Gamma AI, von, wie sie alle heißen, mit Midjourney, also der Cord. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für uns einfach mal zu schauen, okay, was macht denn Sinn und was nicht? Wir nutzen bei Swarovski ganz stark KI für Optimierung von Prozessen, um diese effizienter zu machen in der Supply Chain und so weiter. Und haben ein vorgegebenes Tool, das ist Copilot, mit dem du auch wahnsinnig viel machen kannst. Und ich glaube, es geht auch darum, das einfach zu stärken und deine eigenen Skills auch zu stärken. Und das zweite ist das Thema AI Search, mich mit dem intensiv zu beschäftigen.
Ich hab im ganzen Gespräch sehr gespannt gelauscht, weil das ist ja schon sehr, sehr contentlastig, in die Richtung, in die wir gelaufen sind. Aber habt ihr für uns noch so zwei, drei praktische Tipps? Wie kann man sich am besten für diese Messe vorbereiten? Was sollte man für diese Messe auf jeden Fall mitbringen? Und was wäre vielleicht auch ein großes Mach das bloß nicht?
Weiß nicht,
Magst
Philipp, würdest du nächstes Jahr noch mal kommen?
Also ich würde, entweder komme ich oder jemand aus meinem Team, das würde ich gerne forcieren. Und als Vorbereitung, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach diese Vorbereitung. Und die OMR bietet mit der Plattform und mit der App da ja genau die richtigen Möglichkeiten. Ich habe mich gefühlt für mich zu wenig damit beschäftigt. Ich bin sehr oft eingeloggt, ich habe oft die Agenda mir durchgesehen, ich habe mir Dinge angeschaut und ich müsste das oder würde das das nächste Mal intensiver machen. Also ich glaube, jetzt reinzugehen, ohne einfach mal so, schauen wir mal, oder wie der Österreicher sagt, schauen wir mal, ja, das ist, oder der Wiener ist das, ist vielleicht etwas, kann auch sein, aber das nimmt dann nicht diese, hat dann nicht diese Wirkung. Und ich glaube, was ganz viel hilft, ist halt auch Menschen zu, also,
Diesen FOMO-Moment ein bisschen ausblenden, also auch aushalten, dass man eben nicht alles mitnehmen kann. So, und
genau, ja.
ich habe auch beobachtet, dass Leute natürlich zwischen ihren beruflichen und privaten Rollen dann so switchen, ne, weil sie denken, ach toll, den wollte ich ja schon immer mal sehen. Macht aber gar nichts für meinen beruflichen Kontext. So.
Ja, das meine ich ja. Also
Ja.
das ist ja genau das, was ich gesagt habe, so toll und spannend das war, das dem Roland Emmerich zuzuhören. Ja. Ein
Ja,
toller Mann. Der hat super.
und wie gesagt, zwei, drei Fokusthemen mitnehmen, sehr bequeme Schuhe und also auch das finde ich zum Thema Wohlbefinden, weil man ist ja ein paar Stunden unterwegs, durchaus einen praktischen Tipp und antizyklisch essen, vielleicht auch noch gut.
Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Und nicht erschrecken, es wird alles auf einen RFID-Chip gebucht und man muss nicht vor Ort zahlen, man bekommt danach die Rechnung, Gläser zurückgeben. Meine Rechnung war für ein bisschen was essen, 200 Euro und ich war etwas schockiert, weil das war für 2 Tage. Und das war jetzt nicht groß Wein und so weiter,
Ja,
sondern
aber so schön praktisch, ne, so ranhalten und dann
ja, eben.
direkt wieder ausblenden. Ja, das machen die
Ja.
natürlich auch ganz schlau. Aber wie gesagt, auch da technisch natürlich sehr weit vorne und auch sehr, sehr praktisch am Ende des
Ja,
Tages. Ne?
sehr cool.
Das sind noch ein paar gute Tipps, an die man sich so ein bisschen langhangeln kann. Ich muss sagen, auch wenn ich da manchmal so ein bisschen rüberschaue und denke, oh, würde ich mich da als Person irgendwie wohlfühlen, so überwiegt dann doch wahrscheinlich eher einfach der Content und vor allem die Mehrwerte, die dann ja vor allem in solchen Talks oder in solchen Sessions liegen. Das ist ja, ich meine, bei der APA genau das Gleiche, würde ich mal fast behaupten, oder auch bei der VDFU Connect. Natürlich hat man ein schönes Rahmenprogramm, aber am meisten lernt man natürlich davon, wenn man sich von den sehr, sehr erfahrenen Leuten da etwas anhört und einfach so ein paar Learnings mitnimmt, um dann diese vielleicht in den eigenen Attraktionen nachher dann zu nutzen. Also vielen lieben Dank an euch beiden für die Insights. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich und vielleicht wage ich mich nächstes Jahr auch mal dahin.
Ja,
Sag
das machen
Bescheid,
wir.
sonst machen wir vorab noch eine kleine Vorbereitung mit
Ja.
dir. Sehr gut, dann machen wir ein kleines Warm-up und dann geht's richtig Genau.
los. Dann werden die Laufschuhe eingepackt und ab dafür. Und
Tipptopp.
viel Geld einpacken, beziehungsweise Savings machen, bevor man da hingeht, weil wenn die Rechnung kommt, dann wird man wahrscheinlich dann
Ja.
wieder Philipp hinten überfallen.
Ja, oder einfach dich an mich halten.
Oder so.
Toll ein anderer zahlt.
Richtig.
Danke euch, war sehr cool.
Ulrike, Philipp, ganz, ganz lieben Dank. Wenn ihr da draußen mehr über uns erfahren möchtet, wer wir hier eigentlich sind, nämlich wir sind der VDFU, wir sind ein ganz toller Verband für Freizeitunternehmen in Deutschland und Österreich. Und kommt gerne einfach mal vorbei, www.vdfu.org. Da gibt es ganz viele tolle Informationen über uns, über den Podcast. Und wenn ihr Fragen habt oder auch Kritik, Wünsche, Anregungen für weitere Themen, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@vdfu.org. Und euch da draußen eine schöne Zeit. Bis bald.